your name, please?
Hermann Göring.
You repeat this oath after me. I swear by God.
Schwöre bei Gott.
The almighty and omniscient.
Dem allmächtigen und allwissen.
That I will speak the pure truth.
Dass ich die reine Wahrheit sagen.
And will withhold and add nothing.
Nichts hinzufügen. Nichts fortlassen.
You may sit down if you wish.
Wann und wo sind Sie geboren?
Ich bin am 12. Januar 1893 in Rosenheim in Bayern geboren.
Geben Sie dem Gericht eine kurze Darstellung Ihres Lebenslaufs bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Aber bitte ganz kurz.
Normale Erziehung, zuerst Hauslehrer, später Kadettenchor, dann aktiver Offizier geworden. Kurze Merkmale, die für meine spätere Entwicklung von entscheidender Bedeutung waren. Stellung meines Vaters als erster Gouverneur von Südwestafrika. Seine damaligen Beziehungen zum Ausland, in Sonderheit zu zwei englischen Staatsmännern, Cecil Rhodes und dem älteren Chamberlain. Dann die starke Zugehörigkeit meines Vaters zu Bismarck. Die Erlebnisse meiner Jugend, von frühester Jugend an, zur Hälfte in Österreich gelebt. Und dort schon die enge Verbundenheit als Brudervolk in mir aufgenommen. Beim Ausbruch des Weltkrieges war ich Leutnant in einem Infanterieregiment.
In welchen Stellungen haben Sie am Ersten Weltkriege teilgenommen?
Wie ich eben sagte, zuerst als Leutnant in einem Infanterieregiment bei den Schlachten, den sogenannten Grenzschlachten. Und ab Oktober 1914 wurde ich zunächst Flugzeugbeobachter. Im Juni 1915 wurde ich Flugzeugführer, zunächst Aufklärungsflugzeug, kurze Zeit Bombenflugzeug. Und im Herbst 15 wurde ich Jäger. Wurde schwer verwundet im Luftkampf. Nach Wiederherstellung wurde ich Führer einer Yachtstaffel. Und nach Tod Richthofens wurde ich Kommandeur des damals bekannten Richthofen-Geschwaders, Yachtgeschwaders.
Welche Kriegsauszeichnungen?
Ich bekam zuerst das Eiserne Kreuz zweiter Klasse, dann das Eiserne Kreuz erster Klasse, dann Zähringer Löwen mit Schwertern, Militärischen Karl-Friedrich-Orden, Ritterkreuz von Hohenzollern mit Schwertern und zum Schluss die höchste Kriegsauszeichnung, die möglich war, den Orden Polemerit.
Erzählen Sie dem Gericht, wann und unter welchen Umständen Sie mit Hitler bekannt wurden.
Ich möchte hier eine Voraussetzung vorwegschicken. Nach dem Zusammenbruch im Ersten Weltkrieg musste ich meinen Geschwader demobil machen. Die Aufforderung, in die Reichswehr einzutreten, lehnte ich ab, weil ich von vornherein in jeglichem Widerspruch zu der damals Revolution zur Macht gelangten Republik war. Ich hätte das nicht mit meiner Auffassung vereinigen können. Ich ging sehr bald darauf ins Ausland, um mir dort eine Position zu schaffen. Nach wenigen Jahren zog es mich aber doch stark in die Heimat zurück. Ich verbrachte zunächst einen längeren Aufenthalt auf einer Yachthütte in den Bergen und trieb dort Studien. Ich wollte in irgendeiner Weise am Schicksal meines Vaterlandes teilnehmen, da ich es als Offizier aus den vorhin erwähnten Gründen nicht konnte und wollte, habe ich zunächst mal die Voraussetzungen schaffen wollen und besuchte die Universität in München, um Staatswissenschaft und Geschichte zu studieren. mietete mich damals in der Nähe von München an, kaufte mir dort ein Haus, meiner Frau. Als nun eines Tages an einem Sonntag im November oder Oktober 22 das Auslieferungsbegehren unserer militärischen Führer wieder von der Entente gestellt worden war, war eine Protestkundgebung in München. Zu dieser Protestkundgebung ging ich als Zuschauer, ohne irgendeinen Zusammenhang zu haben. Dort sprachen verschiedene Redner von Parteien und Verbänden. Zum Schluss wurde auch nach Hitler gerufen. Ich hatte den Namen vorher mal kurz gehört und achtete nun drauf, was er sprechen wollte. Er lehnte ab zu sprechen. Und es war ein reiner Zufall, dass ich in der Nähe stand und die Gründe der Ablehnung hörte. Er wollte die Einheitlichkeit der Kundgebung nicht stören, sah sich aber nicht in der Lage, zu denen, wie er sich ausdrückte, zahmen bürgerlichen Tiraden, das Wort zu nehmen. Er sah es für sinnlos an, Proteste wegzuschicken, hinter denen überhaupt kein Nachdruck stand. Das macht auf mich einen tiefen Eindruck, denn dieselbe Auffassung hatte ich auch. Ich erkundigte mich dann genauer und hörte, dass ich am Montag darauf, Montagabend, Hitler hören könnte, da er zu dieser jeden Montagabend eine Versammlung abhielt. Ich begab mich dorthin. Und dort sprach Hitler im Zusammenhang mit dieser Kundgebung über Versailles, das Diktat von Versailles und den die Ablehnung von Versailles, sprach davon, dass solche leeren Proteste wie am Sonntag gar keinen Sinn haben, weil man darüber absolut zur Tagesordnung selbstverständlich übergehen würde. Dass ein Protest nur dann logisch ist, wenn hinter ihm auch jede Macht steht, die dem Protest Nachdruck geben würde. Bevor Deutschland nicht stark werden würde, hätte es keinen Sinn. Diese Auffassung waren Wort für Wort mir aus der Seele gesprochen. Ich habe daraufhin an einem der nächsten Tage mich in die Geschäftsstelle der NSDAP begeben. Zu diesem Zeitpunkt kannte ich gar nichts von einem Programm der NSDAP, auch gar nichts, als dass es eine kleine Partei war. Ich hatte mir auch die anderen Parteien angesehen. Ich hatte, als die Nationalversammlung gewählt worden war, in damalig völliger, unpolitischer Auffassung, sogar damals demokratisch gewählt. Als ich dann sah, wen ich gewählt hatte, hatte ich zunächst wieder Abstand von der Politik genommen. Nun sah ich hier endlich einen Mann, der ein ganz festes und klares Ziel vor Augen hatte. Ich wollte mit ihm zunächst nur sprechen, ob ich in irgendeiner Weise ihm helfen könnte. Er empfing mich sofort und als ich mich ihm vorgestellt hatte, begrüßte er es außerordentlich, seine Schicksalsfühlung, dass er mit mir zusammenkam. Wir sprachen sofort über das, was uns beide bewegte, das Niederliegen des Vaterlandes, dass man sich mit dem nicht abfinden könnte. Das Zweite, was mir dabei außerordentlich stark auffiel und ich sehr stark in mir aufgenommen habe und ich als durchaus Voraussetzung empfand, war die Tatsache, dass er mir in längeren Ausführungen darlegte, es sei nicht möglich unter den derzeitigen Verhältnissen, nur mit dem, was sich heute national betrachtet, also sei es nun die politischen sogenannten nationalen Parteien, oder solche, die sich noch als national bezeichneten, oder auch den damals vorhandenen Verbänden, Kampfverbänden, die Freikorps und so weiter, mit diesen
alleine eine Umgestaltung in der Richtung eines starken nationalen Willens des deutschen Volkes hervorzurufen. Solange die Masse der deutschen Arbeiterschaft ablehnend dieser Auffassung entgegenstände. Man könne nur Deutschland wieder aufrichten, wenn man die Masse der deutschen Arbeiterschaft hinter sich brächte und getragen nun wirklich von den breiten Schichten des Volkes der Wille zur Freiwerdung von den unerträglichen Fesseln des Diktates getragen werden könnte. Und das nur in der Vereinigung der nationalen Auffassung und einer sozialen Zielsetzung dies erreicht werden könnte. Er gab mir damals zum ersten Mal eine wundervolle und tiefe Erklärung des Begriffes Nationalsozialismus, der Vereinigung der beiden Begriffe auf der Nationalismus auf der einen Seite, Sozialismus auf der anderen. Und dass wir unbedingt die Träger sowohl des Nationalismus, die sich als solche bisher herausstellten, wenn ich so allgemein sagen soll, in der bürgerlichen Welt und des Sozialismus in der marxistischen Welt, dass wir denen die Begriffe wieder klarstellen müssten, zur Zusammenfassung beider Ideen in eine einzige, auch eine neue Trägerschaft für diesen Gedanken schaffen müssten. Wir gingen dann zur praktischen Seite über, indem er mich bat, ihm vor allen Dingen in einem Punkt gleich von Anfang an zu helfen und ihn zu unterstützen. Er habe innerhalb der Partei, so klein sie war, eine besondere Auswahl noch getroffen von solchen Leuten, die die überzeugtesten Anhänger wären und auch jederzeit bereit wären, für die Ausbreitung unserer Idee sich voll und ganz und rückhaltlos einzusetzen. Ich wisse ja selbst, wie stark zurzeit überall sowohl der Marxismus wie der Kommunismus wäre und dass eigentlich er sich erst hätte in Versammlungen etwas durchsetzen können, seitdem er einmal der Brachialgewalt, der Versammlungsstörung, die Brachialgewalt des Schutzes der Versammlung entgegengesetzt hätte. Und zu diesem Zweck hätte er die SA geschaffen. Der derzeitige Führer sei aber zu jung und er habe sich die ganze Zeit schon umgesehen, hierfür einen Führer zu bekommen, der nach seiner Vorstellung aber in dem letzten Krieg, der ja erst wenige Jahre zurücklag, in irgendeiner Form hervorgetreten sein müsse, sodass die notwendige Autorität gegeben sei. Er habe immer daran gedacht, entweder einen Polymeritflieger oder Polymerit-U-Bootsmann für diesen Zweck zu bekommen. Und nun erschien es ihm als ein besonderes Schicksal, dass ausgerechnet ich als der letzte Kommandeur des Richthofengeschwaders mich ihm zur Verfügung stellte. Ich habe ihm gesagt, dass es mir an sich nicht so sehr angenehm wäre, gleich von Anfang an eine führende Stellung zu haben, da man sonst glauben könnte, dass ich nur wegen dieser Stellung käme. Wir blieben dann so überein, dass ich ein, zwei Monate offiziell mich noch zurückhalten würde und dann erst die Führung übernehme, dass ich aber tatsächlich ab sofort meinen Einfluss geltend machen sollte. Ich sagte ihm das zu und so bin ich mit Adolf Hitler zusammengekommen.
Wann war das?
War Ende Oktober oder Anfang November 1922.